So, meine Damen und Herren, ich würde gern fortsetzen mit dem zweiten Teil in dieser Vortragsreihe. Wie funktioniert Linux? Wollen wir also jetzt versuchen, den Durchblick zu erlangen. Wir wollen uns also unterhalten über die beiden grundlegenden Konzepte von Linux-Systemen, Files und Prozesse. Wir wollen also unter dieser Überschrift uns ein bisschen auseinandersetzen, wie ist das also mit den Files und Filesystemen. Sie können auch sagen, je nachdem aus welcher Historie Sie kommen, Dateien und Dateisysteme. Wir wollen über Namensräume reden, was das ist und woran man, wodurch sie gekennzeichnet sind. Und dann natürlich über Prozesse und Prozesskommunikation und in dem Zusammenhang, das umschwebt quasi das gesamte Gebiet, die grundlegenden Sicherheitsmechanismen eines Unix-Systems, eines Linux-Systems. Gut, also gehen wir in das Thema hinein und beginnen also zunächst uns mal anzusehen, wie ist das mit den Dateien, wie ist das mit den Files im Linux-System. Es ist also eines der grundlegenden Konzepte und es prägt die gesamte Ein-Ausgabe-Organisation. Linux kennt keine Unterschiede bezüglich der Arbeit mit Files und der Arbeit mit Geräten. Sie gehen in dem Linux-System immer mit Files um. Es gibt gegebenenfalls eben spezielle Files, die dann eben Geräte bezeichnen, aber aus der Sicht des Programmierers insbesondere gehen sie immer nur mit Files um. Das ist eine ganz wichtige Abstraktionsebene, die natürlich die Arbeit mit im Linux-System ziemlich vereinfacht und vereinheitlicht vor allem. Das ist das Wesen davon. Also die Files integrieren die Arbeit mit Geräten. Ganz egal, welche Geräte das sein mögen. Also Terminals, Tastatur und bis hin zur Ethernet-Karte und ähnliche Dinge. Lässt sich alles über Arbeit mit Files beschreiben. Es gibt verschiedene Arten von Files. Das ist dann natürlich notgedrungen so. Und die naheliegendste Art von Dateien oder von Files ist dann natürlich das, was man in dem Linux-Kontext als reguläre Files bezeichnet. Das sind aus Sicht des Betriebssystems einfach eine Folge von Bytes, die irgendwo auf einem Medium liegen. Der Linux-Kern interpretiert diese Folge von Bytes nicht. Dem ist es also völlig egal. Für den ist es einfach nur eine Folge von Bytes, das ist eine reguläre Datei. Die Interpretation des Inhalts geschieht ausschließlich durch Anwendungen. Ein File enthält demzufolge auch nur Zeichen, die irgendwann mal eine Anwendung geschrieben hat. Also das Betriebssystem schreibt nicht noch irgendwas dazu, also keine Indexköpfe oder irgend so etwas, woraus noch irgendeine Dateistruktur ersichtlich wird oder sowas, das macht das Betriebssystem nicht. Also muss sich die Anwendung drum kümmern. Also solche Dinge wie ein bestimmtes Dateiformat für bestimmte Anwendungsarten, seien es bis hin zu Datenbanken oder ähnlichen Dingen, die natürlich eine entsprechende Struktur haben in den Dateien, die sie verwenden, das interessiert das Betriebssystem nicht. Das muss die Anwendung jeweils tun. Das also reguläre Files. Ein weiterer Typ von Files sind Verzeichnisse, kann man auch als Ordner bezeichnen, in der englischen Begriffsumgebung Directories, also eine Sammlung von einer Abbildung von Namen auf eine Struktur, die dann weiterverweist im Dateisystem, also eben in Verzeichnis letzten Endes. Der Begriff wusste ich schon besser, ich wüsste gar nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Also ein Verzeichnis enthält Verweise auf Files. In der Linux-Terminologie bezeichnet man diese Files als Links oder auch als Hardlinks manchmal benannt. Sie können sich also ein Verzeichnis vorstellen als eine Art Tabelle, die aus zwei Bestandteilen besteht, nämlich auf der einen Seite der File-Name, das ist quasi der Dateiname, mit dem Sie als Benutzer eben umgehen, und auf der zugeordnet diesen File-Namen eine Nummer. Diese Nummer ist die sogenannte Inode-Nummer. Inode steht für Kopfsatz, wird in der Literatur häufig übersetzt. Und dieser Kopfsatz enthält dann die eigentlichen Beschreibungen und den eigentlichen Weg zu den Daten, die zu diesem File, die zu dieser Datei gehören, auf der Platte jeweils. Gegebenenfalls auf der Platte, kann auch auf einem anderen Medium sein. Ein Verzeichnis enthält also nichts weiter als solche Abbildungen. Name, Nummer. Da steht also nicht drin, wie groß ist die Datei, da steht doch nicht drin, wem gehört die Datei, also wer ist der Eigentümer, wo sind die Datenblöcke, die sich zu dieser Datei, gehören von der Platte, sowas steht alles im Verzeichnis nicht drin, sowas steht in diesem Kopfsatz. Dann gibt es Special Files, die also nun genau dazu dienen, was ich am Anfang schon erwähnte. Diese Special Files repräsentieren typischerweise Geräte. Es gibt zwei Arten von Special Files, sogenannte Block Special Files und Character Special Files. Das soll uns an der Stelle nicht weiter interessieren. Sie können sich aber schon vom Namen her vorstellen, was das ist, was sich dahinter verbirgt. Also Block Special Files, das sind eben solche Geräte, die man irgendwie mit einer blockweisen Ein-Ausgabe versehen kann, typischerweise eben Festplatten und ähnliche Geräte. Diese Special Files finden Sie üblicherweise in einem Verzeichnis mit dem Namen DEF. Also Sie sehen schon, das ist alles ziemlich miteinander eng verwandt. Der Name DEF für Devices enthält die Einträge für Geräte. Sie können aber auch Geräteeinträge an anderen Stellen im Dateisystem finden. Das ist also nicht vorgeschrieben, dass das dort sein muss. Und nun gibt es noch darüber hinaus eine weitere Menge von File-Typen, File-Arten, die im Unix-File-System unterschieden werden. Als da sind, die habe ich ja nur aufgezählt, mal symbolische Links, Named Pipes, Unix Domain Sockets und es gibt noch eine ganze Menge mehr. Sei an der Stelle dahingestellt, wozu man das verwendet und wofür das gut ist. Entscheidend ist mir der Begriff, dass alle solche Kommunikationsmechanismen letzten Endes werden im Unix alle unter dem Begriff Files zusammengefasst. Denn eine reguläre Datei ist auch nichts anderes als eine Art von Kommunikationsmechanismus. Da steht eben etwas drin, das kann man lesen oder kann man schreiben. Unterschiedliche Anwendungen können darüber miteinander kommunizieren. Was sind nun Filesysteme? Nun, das sind üblicherweise dann natürlich die Organisationsstruktur für solche Files. Und das Charakteristische ist, dass sie eine hierarchische Baumstruktur aufweisen und sich typischerweise über ein logisches Gerät erstrecken. Also ein Filesystem ist immer irgendwie an ein logisches Gerät gebunden. Was kann das sein? Das kann also entweder sein die Partition auf einer Festplatte, das kann eine Diskette sein, das kann eine CD-ROM sein, eine DVD-ROM, was auch immer Sie sich dort an Datenträger vorstellen können, kommt als logisches Gerät hier in Betracht und in solchen logischen Geräten liegt dann eben so ein Filesystem. Diese Filesysteme werden untereinander montiert, wie das dann aussieht, sehen wir gleich in einem kleinen Bildchen, und bilden dann auf diese Art und Weise, weil man sie untereinander montiert, den Namensraum, den File-Namensraum einer konkreten Installation, eines konkreten Systems. Wie sieht das aus? Es gibt für alle Files in einem System nur einen einzigen Namensraum. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Linux kennt nicht diesen Begriff der Laufwerke oder so etwas ähnliches, wo Sie also auf jedem Laufwerk, wie Sie das in Windows-Umgebungen kennen oder DOS-Umgebung kennen, immer wieder mit einem eigenen Namensraum beginnen. So etwas gibt es im Linux nicht. Es gibt also nur einen solchen Namensraum für Files und der beginnt mit dem Zeichen Schrägstrich, auch Root genannt. Root tauchte vorhin schon mal aus. Sie erinnern sich, der administrative, privilegierte Nutzer im Unix-System heißt auch Root. Und an dieser Stelle beginnt der Namensraum für Dateien. Ein File-Name selbst kann maximal 255 Zeichen lang sein. Beliebige Zeichen können das sein. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Das muss man wissen. Es gibt auch keine Ausnahmen oder irgend so etwas. Es gibt auch keine Historie, die man berücksichtigen müsse, weil es früher mal irgend so eine 8.3-Regelung gegeben hätte oder so etwas. Das kannte Unix also nicht. Immer diese Herangehensweise. Die Pfadnamen, die sich dann, das ist ein neuer Begriff, ergeben, bezeichnen dann ein File und ein Pfadname für ein File ist eben genau so etwas, wie es hier zum Beispiel dasteht, auch das hatten wir vorhin schon mal. Also beginnend eben an dem ersten Schrägstrich, womit die Wurzel des Dateisystems gemeint ist, gibt es dann als nächstes ein Verzeichnis, was den Namen etc trägt und dort drin, getrennt durch den nächsten Schrägstrich, steht dann eine Datei mit dem Namen passwd. Also so eine Abstraktionsebene wird hier eingehalten. Man unterscheidet dann zwischen absoluten und relativen Pfadnamen, wobei eben absolute Pfadnamen immer solche sind, die mit einem Schrägstrich beginnen, während die relativen Pfadnamen eben immer relativ zu einer aktuellen Umgebung bewertet werden. Es geht eben nicht an der Wurzel des File-Systems los, sondern an einer anderen Stelle, nämlich im sogenannten aktuellen Verzeichnis. In das aktuelle Verzeichnis wechseln Sie mit dem Kommando cd oder indem Sie eben durch mit dem grafischen File-Browser sich entlang einer Verzeichnishierarchie bewegen, wechseln Sie das aktuelle Verzeichnis. Es gibt zwei Namen, die eine feste Bedeutung haben, auch das kommt Ihnen vermutlich nicht so unbekannt vor, nämlich einmal der Name Punkt, also einfach das Zeichen Punkt als Name bezeichnet immer das Verzeichnis, in dem man sich gerade befindet selbst, also quasi eine Selbstreferenz, wenn man so will. Und dann der Name Punkt, Punkt bezeichnet immer das übergeordnete Verzeichnis. Auf die Art und Weise kann man sich also rekursiv in so einer Baumstruktur wieder, kann man sich also in so einer Baumstruktur wieder aufwärts bewegen und dann beginnt es aus einem anderen Zweig wieder abwärts gehen. Dadurch ergeben sich dann solche zunächst auf den ersten Blick vielleicht etwas ulkig erscheinenden Namen, wie sie hier notiert sind, oder auch das hier oben, dieses EDC-Punkt-Pass-ED, ist auch eine natürlich gültiger Name. Es wird inzwischen drin meine Selbstreferenz dieses Verzeichnis EDC wieder benutzt. Ist natürlich überflüssig, aber man könnte das so schreiben. Das Wesentliche ist, dass ich so einen Namensraum über mehrere Datenträger erstrecken kann. Ich habe mal versucht, das hier in dem Bild deutlich zu machen. Wenn wir uns mal auf der rechten Seite ansehen, wie das aussieht. Das sei also ein Rechner, in dem seien vielleicht zwei Festplatten drin oder zwei Partitions auf einer Festplatte, wie auch immer man das gestalten mag. Und jede dieser Festplatten enthält nun ein File-System. Hier an dieser Stelle beginnend immer mit diesem Root-Eintrag und dann gibt es dort eben weitere Namen, die eben Verzeichnisse seien, behaupte ich einfach mal. Und in dieser Festplatte ist es genauso. Beginnt ebenfalls mit Root und enthält weitere Verzeichnisse. Und jetzt kommt dieser Begriff des Montierens, des untereinander Montierens zum Spiel. Man kann solche File-Systeme untereinander in einem Unix-System, in einem Linux-System montieren, was dann eben zu so einer logischen Struktur führt, dass man, wenn man Dateinamen dann benutzt während der Arbeit, einfach mal von einer Festplatte zur nächsten Festplatte wechselt, ohne als Benutzer das zu bemerken. Sie gehen dann also über den Namen --user-bin auf die zweite Festplatte über und bemerken das gar nicht. Man muss sich also nicht darum kümmern, dass man dabei einen Laufwerkwechsel oder etwas Ähnliches vorgenommen hat. Und das Ganze geht noch weiter. Das geht nämlich nicht nur über die Medien, die Datenträger, die man in einer Maschine drinstecken hat, sondern man kann auf diesem Wege auch die Datenträger bezüglich der Rechner, in denen sie stecken, überschreiben. Die können sie überschreiben, ohne dass der Benutzer das merkt. Das Beispiel ist also hier gezeigt. Also wenn man an diesem Rechner 2 den Pfadnamen --home-thm benutzt, dann hat man dabei Rechnergrenzen überschritten und ist plötzlich auf einer Platte in einem anderen Rechner gelandet. Wenn man das an diesem Rechner 1 macht, den gleichen Namen benutzt, --home-thm, landet man an der gleichen Stelle. Gemacht wird so etwas mit Netzwerk-File-System, die also dafür sorgen, dass dieser Rechner dieses File-System hier exportiert an diesen Rechner und der kann dann dieses File-System ebenfalls in seinen File-Namensraum einbinden und man kommt dann also zu völlig aus Sicht des Benutzers völlig transparenten Namen und man kann als Benutzer, wenn man es nicht unbedingt rausfinden will, nicht mehr unbedingt sehen, auf welchem Datenträger sich seine Daten nun wirklich befinden. Das ist für den Benutzer eigentlich auch uninteressant, wo das wirklich liegt. Denn selbst wenn Sie es wissen, dass es auf einer bestimmten Festplatte in einem bestimmten Rechner sind, haben Sie davon nichts, weil Sie könnten die zwar mitnehmen, aber was wollen Sie damit machen? Sie brauchen immer einen Rechner, um da irgendwie wieder ranzukommen, die Magnetschicht auslesen, einzeln und wissen, an welcher Stelle der Platte Ihre Daten liegen, das werden Sie vermutlich auch nicht rauskriegen. Also das ist der Ansatz, den man hier wählt. Man hat Namen, um auf Files zuzugreifen und muss sich nicht über die wirkliche Lokalisierung auf dem Datenträger Gedanken machen. Das ist das, was dem hier unterliegt, ein Gedanke. Was, wenn das der allgemeine Ansatz ist für Filesysteme, dann muss man noch erwähnen, dass Linux eine ganze Menge von Filesystemtypen unterstützt. also unterschiedliche Arten von Implementationen, wie so ein Teilsystem nun organisiert ist. Das sind immer Interna, die sich dort unterscheiden. In denen, die sich unterscheiden, diese Mechanismen, was ich vorhin sagte, sind immer identisch. Also ein Verzeichnis sieht eben immer so aus, wie ich das oben nannte, und die Typen von Files, die es gibt, werden von all diesen Filesystemtypen nun wiederum implementiert. Es werden also zahlreiche Filesystemtypen unterstützt. Die ersten habe ich mal unter der Überschrift Unix-Filesysteme ausgezählt und nur ein paar Stichworte genannt, die Sie dann vielleicht in irgendwelchen Dokumentationen mal lesen. X2FS, X3, ReiferFS, XFS, JFS, wie immer die heißen mögen. Es gibt da eine große Vielfalt, die alle vom Linux beherrscht werden. Linux beherrscht aber auch den Zugriff auf Nicht-Unix-File-Systeme. Insofern können Sie, wenn Sie in Ihrer Maschine noch ein weiteres, vielleicht Windows-Betriebssystem koexistierend betreiben möchten, können Sie dann von Linux aus auf diese Partitions zugreifen und sich irgendwo in den Teilnahmeraum des Unix-File-Systems diese einbinden und erkennt also Unix den Zugriff auf VFAT-File-Systeme. Das ist man aus Windows 95 oder Windows NT kennt, FAT32, auch ein TFS, was Windows NT geläufig ist, kann Linux benutzen, allerdings nur lesend. Na und schließlich gibt es eine Menge von Implementationen von Netzwerk- oder verteilten Filesystemen, auch hier noch ein paar Stichworte genannt. NFS ist das gängige Netzwerk-Filesystem, was in jeder Linux-Distribution einfach mit dabei ist. Also benutzen können, ohne große Aufwendungen. OpenAFS ist eine etwas komplexeres Gebilde und CoDA noch etwas exotischer, sage ich mal. Aber alles unter der Überschrift verteilte Filesysteme, also Überschreiten von Rechnergrenzen beim Zugriff auf Files und zwar transparent. Man muss noch ein bisschen sich auseinandersetzen, wie nun die genaueren Charakteristika von solchen Files in Unix-Filesystemen aussehen. Also was beschreibt, wodurch ist ein File in einem Unix-File-System beschrieben? Es sind sogenannte File-Attribute, die Fähigkeiten hier zum Ausdruck bringen. Und die habe ich hier an dieser Stelle mal ausgeführt. Also zunächst mal steht an jedem File dran, wem gehört dieses File, wer ist der Eigentümer und wer ist der Gruppeneigentümer. Ich will das gleich hier unten an diesem kleinen Beispiel zeigen. Das ist eine Ausgabe des Kommandos ls mit der Option -l und dann eben, haben wir vorhin schon mal gesehen, binbash, hatte ich gesagt, ist so ein Kommandointerpreter und das ist nichts weiter als ein im Filesystem liegende Datei. Die ist eben ausführbar, es ist ein Programm. Die liegt also an dieser Stelle im Dateisystem und dieses Kommando ls-l zeigt nun all diese File-Attribute an, die jetzt hier erläutert sind. Eigentümer des Files steht also hier, root. Ist ja schon übersetzt wieder in den symbolischen Namen. Hier steht also nicht die UID 0, was ich ganz am Anfang mal mit nannte, sondern schon übersetzt in den Namen, der sich dahinter verbirgt. Dann steht hier an der Stelle die Gruppe, auch nicht die Group ID, sondern schon wieder übersetzt in den symbolischen Namen, der dafür benutzt wird. Dann, was steht hier noch mit drin? Hier stehen also drin die Zugriffsrechte, die es für so einen File gibt. Das Ganze ist kodiert hier vorn in diesem etwas merkwürdig erscheinenden Zeichenkette. Wenn Sie mal das erste Zeichen hier weglassen, dann sehen Sie, dass das drei Teile jeweils sind, bestehend aus drei einzelnen Buchstaben oder Zeichen, nämlich hier RDX als erstes Drittel, dann R-X und nochmal R-X. Diese Notation bezeichnet die Zugriffsrechte für das erste Drittel den Eigentümer eines Files, also sprich für root, was kann root mit dieser Datei machen. Das zweite Drittel bezeichnet die Rechte, die die Gruppen, alle Mitglieder der Gruppe dieses Files mit dieser Datei machen können. Und jetzt das dritte Drittel beschreibt die Rechte, die alle anderen Nutzer im System mit dieser Datei machen können. Nun haben diese einzelnen Zeichen hier dann natürlich eine Bedeutung. Das R kann man sich leicht vorstellen, steht für read, also Leserecht. W steht für write, Schreibrecht, das File überschreiben und X steht für execute, ausführen. Also dadurch, dass hier dieses X an dieser Stelle steht, bedeutet das, das ist ein ausführbares File, also ein Programm. Das kann man stoppen. Wenn Minus an der Stelle steht, heißt das eben ganz genau, dieses Recht ist eben nicht gewährt und das bedeutet eben, dass andere, also Benutzer des Systems, die verschieden von Root sind und auch nicht zu dieser Gruppe Sys gehören, die dürfen dieses Teil eben nicht schreiben. Selbst Mitglieder der Gruppe Sys dürften es nicht schreiben, nur Root selber ist in der Lage, diese Datei zu verändern. Also das sind schon die grundlegenden Zugriffsschutzmechanismen. Ja, was steht hier noch drin? Es steht drin, in dem Kopfsatz dieses Files stehen drin eine Menge von Zeitangaben, nämlich die Zeit der letzten Änderung dieses Files, die Zeit des letzten Zugriffs und die Zeitpunkt der letzten Änderung des Inodes. Man unterscheidet das, letzte Änderung des Files meint Fileinhalt, also wann ist das letzte Mal der Fileinhalt modifiziert worden, und letzte Änderung des Inodes meint also solche Angaben, wann ist zum Beispiel zum letzten Mal der Eigentümer des Files geändert worden. Das wird also an dieser Stelle unterschieden. Schließlich steht drin die Filegröße, die können wir hier sehen, bei diesem LF-L wird Ihnen nur eine der drei Zeiten angezeigt, nämlich das ist immer die Zeit der letzten Modifikation des Fileinhalts, was Sie hier sehen. Das ist die Größe der Datei in Bytes. Und an der Stelle steht hier noch eine 1, das ist diese Anzahl der Verzeichniseinträge, also wie viele Namen gibt es für dieses File. Es gibt eben nur einen dafür. Man könnte also auch einen weiteren Namen für die gleiche Datei anlegen, ist ja nicht gemacht. Und schließlich enthält, und das zeigt LF-L nicht, die Verweise auf die Datenblöcke, wo sich dann also wirklich der Dateiinhalt befindet. Das muss man als Benutzer auch nicht wissen, das muss das System wissen, wie es an das an die Inhalte herankommt. Ich habe Ihnen, das wäre jetzt, würde zu weit führen, das noch hier darzustellen, wenn es interessiert, können Sie es gerne nachlesen, URL steht noch dran, was man also noch alles herauslesen kann aus dieser Ausgabe. Auf das erste Zeichen hatte ich das ja nicht verwiesen, das ist nämlich der File-Typ, der dort verschlüsselt wird, was dort angegeben werden kann, sehen Sie hier in dieser kleinen Tabelle. Und wie das mit den Zugriffsrechten tatsächlich geht und was es alles noch für Feinheiten gibt, was also über dieses Read, Write und Execute noch hinausgeht, finden Sie dann in dieser Tabelle, sehen Sie sich in Ruhe an, wenn Sie dort Informationsbedürfnis haben. So viel zu dem Begriff der Files, der also einen der beiden wesentlichen Konzepte von dem Unix- oder Linux-System darstellt. Ich möchte ein bisschen was sagen zu dem Begriff der Prozesse. Was sind Prozesse? Ein Prozess ist ein ziemlich abstrakter Begriff. Also ein File kann man sich immer noch was vorstellen. Hat jeder schon mal auch in anderen Umgebungen damit zu tun gehabt. Aber ein Prozess ist so ein bisschen, braucht ein bisschen mehr Abstraktionsvermögen. Ein Prozess ist letzten Endes ein Programm im Zustand seiner Ausführung. Das klingt natürlich ein bisschen ulkig. Also in dem Moment, wo Sie ein Programm ausführen, wo Sie ein Programm starten in einem Unix-System, vollzieht sich die Ausführung dieses Programms im Kontext eines Prozesses. Also ein Prozess beschreibt quasi die Ausführung eines Programms in einem Unix-System. Die wichtigste Umgebung eines solchen Prozesses ist dann der virtuelle Adressrahmen. Also der Adressrahmen im Memory des Systems, in dessen Kontext, in dessen Umgebung das Programm ausgeführt wird. Jeder Prozess, damit jedes Programm, was Sie ausführen, hat einen eigenen virtuellen Adressrahmen. Es kann also jedes Programm einen solchen virtuellen Adressrahmen benutzen. Die typische Größe ist in Abhängigkeit des Linux-Kernel-Version 2 oder 3 Gigabyte. Auch in unterschiedlichen Unix-Systemen ist das unterschiedlich. Die wenigsten Maschinen heutzutage haben 2 oder 3 Gigabyte realen Hauptspeicher. Ein Prozess kann aber diese Größe virtuell adressieren. Dieser Adressrahmen ist aufgeteilt, nochmal in sogenannte Segmente. Und im realen RAM Ihrer Maschine, der vielleicht 256 MB groß sein mag oder vielleicht auch 512 oder wie auch immer, kann sich dann, das ist ja ganz logisch, noch dazu, wenn Sie viele Programme gleichzeitig ausführen, immer von jedem Prozess nur ein Ausschnitt aus diesem virtuellen Adressrahmen zu einem Zeitpunkt befinden. Welche Teile das sind, das organisiert alles der Linux-Kern. Und der virtuelle Adressrahmen hat dann entsprechend etwa so eine Aufgabe, das ist also eine Aufteilung. Man unterscheidet solche Begriffe, die hier eine Rolle spielen. Ganz unten beginnen typischerweise bei der Adresse 0 steht das sogenannte Programm Text. Text meint, das ist der wirkliche Code des Programms, der ausgeführt wird. Also der Programmcode, die Programmanweisungen, die Befehle des Programms, die stehen hier unten. Danach schließen sich an die Daten des Programms, also das, was innerhalb des Programms an Daten manipuliert wird. darüber liegt der sogenannte Heap. Das sind zum Abarbeitungszeitpunkt des Programms dynamisch ausgefasster Speicherplatz. Zumindest schon bei Programmentwicklungstheorie will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Wichtig ist vielleicht noch, dass ganz oben im Adressraum liegt immer der Kern. Also in jedem im Adressraum jedes Prozesses ist der Kern eingeblendet, der Unix-Kern. Und der hat eben, weil das so ist, immer auf sämtliche Ressourcen jedes Prozesses zugreifen. Er gehört zum Adressraum jedes Prozesses und kann damit voll hat damit vollen Einblick in die Abarbeitungsstruktur eines Programmes. Und hinter dem Kern wächst dann in Richtung auf den Heap zu das sogenannte Stack. Im Stack kann man nachvollziehen die Abarbeitungsfolge eines Programms, also welche Funktion hat welche aufgerufen und so etwas steht im Stack. Gut, sei dahin gestellt. Die Frage ist, wie entstehen denn solche Prozesse und wie läuft überhaupt das Starten von Programmen ab? Jetzt sind wir ganz hart im Linux-Kern an dieser Stelle. Wie wird sowas gemacht in dem Linux-Kern? Eine ziemlich magische Geschichte, nämlich, ich hatte vorhin schon mal von Systemrufen gesprochen, die also die Schnittstelle des Betriebssystems gegenüber den Anwendungen darstellt. Und es gibt einen solchen Systemruf oder auch Systemdienst genannt, der heißt Fork. Und dieser Systemdienst erzeugt einen neuen Prozess. Der macht das, der legt also, wenn er ausgeführt wird, in solchen neuen virtuellen Adressraum an und zwar durch Doppelung des Vorhandenen. Also ein Prozess, der schon ausgeführt wird, ein Programm, das gerade schon läuft, was ein weiteres Programm startet, erzeugt diesen neuen Prozess durch diesen Systemruf vor und dabei wird sein eigener Adressraum gedoppelt. Also in diesem zweiten zusätzlichen Adressraum steht dann quasi ein genaues, exaktes, gleiches Abbild des Programmes, was gerade jetzt schon ausgeführt wird, im ausführenden Programm. Das Interessante ist also, dass beide Prozesse, nachdem sie vorgemacht haben, beide denselben Programmcode abarbeiten können, oder nicht können, die arbeiten beide den gleichen Programmcode ab, können aber jeweils an dem Rückkehrwert, den Fork liefert, also eine Funktion, kennt ihr sicher aus Programmierung, dass eine Funktion typischerweise einen Rückkehrwert liefert, und aus diesem Rückkehrwert kann jedes Programm, jeder der beiden Prozesse letzten Endes nun erkennen, ob er der erzeugte Prozess ist oder der erzeugende Prozess. Da muss der Programmierer halt vorsehen, was er nun tut, ob er nun weiter an seiner Stelle programmiert den Verlauf im erzeugenden Prozess, also der quasi der Vater ist, oder im erzeugten Prozess, im sogenannten Kindprozess. Da hat man einfach noch nicht viel gekonnt. Es sind jetzt zwei Prozesse, die den gleichen Programmcode abarbeiten, man wollte ja aber eigentlich ein neues Programm starten, eine neue Anwendung oder so etwas. Und dafür gibt es noch ein Systemruf, der heißt exec. Und der führt jetzt dazu, dass der virtuelle Adressraum, den man hat, einfach durch ein anderes Programm ersetzt wird, der wird überschrieben und beginnt mit der Abarbeitung an einer bestimmten Stelle in dem Programm, was jetzt durch exec zur Ausführung gelangt. Es wird also typischerweise immer das Starten eines neuen Programmes immer durch so eine Doppelung passieren. Das merkt natürlich kein Benutzer, aber es ist hilfreich, das zu wissen, wie das geht. Also Fork und anschließend exec für das neue Programm wird ausgeführt. Das ist natürlich noch ein bisschen magisch, weil irgendwo muss ja mal der erste Prozess herkommen, mit dem das Ganze irgendwie losgeht. Und dieser erste Prozess hat einen schönen Namen init und der entsteht während des Bootvorgangs. Der wird quasi aus dem Nichts vom Kern erzeugt und ist dann da und danach, sobald dieser Init-Prozess existiert, geht es immer nach diesem Mechanismus. Immer Fork, exec. Es entsteht dabei, wenn man das also nachvollzieht, interessant noch, habe ich noch vergessen, hier die Verbindung zum Filesystem ist natürlich dadurch gegeben, dass man diesen, muss ich hier oben zeigen, nicht auf dem Bildschirm, dass man durch diesen Systemruf exec als Parameter den Namen einer Datei angibt, die ausgeführt werden soll. Genau das ist der Übergang ins Dateisystem. Also exec liest eben dann diesen Dateiinhalt und bringt den zur Ausführung. Da ist der Übergang vom Prozessmanagement ins Dateisystem. Man kommt also dann letzten Endes, wenn man dieser Vorstellung folgt, zu einer Prozesshierarchie, die kann man sich in dem laufenden Linux-System auch ansehen. Und das ist hier eine sehr bescheidene Prozesshierarchie. Die sind typischerweise in dem laufenden System, insbesondere dann, wenn sie mit einer grafischen Oberfläche arbeiten, viel, viel größer und umfangreich. Aber zeigt in etwa, was hier passiert. Wenn Sie das Bild genau angucken, können Sie auch noch sehen, dass wir also den Vortrag in dieser Formel schon zum vierten Mal zum Linux-Tag halten. Und damals waren eben so ein paar Dinge im Gang, die mich dazu inspiriert haben, ja, die entsprechenden Namen zu verwenden, die also ja gleichzeitig in diesem Linux-System arbeiten könnten, die Benutzer. Also es geht los hier oben mit diesem Prozess init, da hat immer eine Prozesse werden im System immer durch IDs beschrieben, eine Prozess-ID 1, das ist immer so. Und an dem hängen dann eben weitere Prozesse dran, die alle irgendeine Prozess-ID besitzen, wodurch auch immer die zustande gekommen sein mag, und ein bestimmtes Programm ausführen. Und jedes dieser Programme, eben hier Bash bei einigen, da steht mal KDM, und hier steht mal InetD, das sind also alles irgendwelche Programme, die laufen für einen bestimmten Benutzer. Da steht jeden Prozess eben dran, wer ist das, der diesen Prozess gestartet hat, welcher Benutzer hat diesen Prozess gestartet. Und darüber ergeben sich dann, wenn es an jedem Prozess dran steht, die Zugriffsberechtigungen im Filesystem. Jeder Prozess schleppt mit sich herum, wer ihn gestartet hat, und an den Files steht dran, wer zugreifen darf. Ein ziemlich einfaches Verfahren. Und was natürlich dann vom Linux-Kern umgesetzt wird. Wenn also so ein Prozess, wenn hier so ein Programm, in die Bash zum Beispiel, versucht, auf eine Datei zuzugreifen, selber wieder eine Datei zu öffnen, um irgendwas zu lesen oder so etwas, wird eben der Kern beim Versuch des Zugriffs zunächst versuchen, darf er das überhaupt. Also ist der Eigentümer berechtigt, diese Datei zu lesen, zu schreiben, was auch immer. So, und wir sehen also, dass hier nun weitere Prozesse dranhängen können. Ein paar Beispiele. Rückkopplung hier. Ein paar Beispiele seien noch kurz genannt, wenn diese vorwiegend sehen, wenn sie auf der Kommandozeile arbeiten, wenn sie also im Programm auf diese Art und Weise starten, dass sie dort so ein Ampersand-Zeichen einfach hinten an die Kommandozeile anhängen, dann schicken sie das Programm man schickt das Programm in den Hintergrund. Das läuft dann quasi, wird gestartet und sie bekommen die Eingabeaufforderung dem Programm, den Prompt, um ein neues Kommando aufzurufen, sofort wieder und können also ein nächstes Programm starten. Das macht man typischerweise für solche Dinge, wo man schon weiß, das wird lange laufen. Also man will nicht warten, bis das beendet ist, der Rechner soll das machen, und zwar immer dann, wenn man eben mal dazukommt, dann startet man das eben und schickt das Programm in den Hintergrund. Was Sie hier noch sehen, ist eine sogenannte Pipe, das ist eine Verbindung, die man legen kann zwischen zwei Prozessen, auch während des Startes auf der Kommandozeile wird das typischerweise gemacht. Was bedeutet das? Hier wird ganz einfach organisiert im Linux-Kern, dass das, was dieser Prozess, der also hier ein Programm mit dem Namen ls arbeitet, was der an Ausgaben erzeugt, einfach in den Eingabedatenstrom dieses Programms gelenkt wird. Man kann das also weiterverarbeiten. Ein Programm erzeugt irgendwas, schreibt das in die sogenannte Standardausgabe, das ist nicht der Begriff, und ein anderer Prozess liest genau diese Ausgaben in seiner Standardeingabe und verarbeitet sie weiter. Das ist also einer dieser wichtigen Kombinationsmöglichkeinen, die Unix seinerzeit eingeführt hat. Also es könnte also ein Programm sein, das eine Aufgabe sehr genau erledigt und seine Ergebnisse ausgibt, und ein anderes Programm verarbeitet sie einfach weiter und kann seinen Job auch ziemlich genau erledigen. Ja, man muss gut sein lassen damit. Wie funktioniert? Vieles von dem, was hier steht, habe ich schon erzählt. Also die Prozesse werden vom Linux-Kernel verwaltet. Der Kern führt dazu Verwaltungsdatenstrukturen, in denen eben solche Informationen stehen, die hier aufgeführt sind, also eben die Prozess-ID, war um im Bildschirm zu sehen, die Prozess-ID des Elternprozesses, also jeder Prozess weiß, durch welchen anderen Prozess er mal erzeugt worden ist, wo er dranhängt sozusagen. Es stehen solche Dinge drin, wie bisher verbrauchte CPU-Zeit, es steht die aktuelle Priorität dran, die Priorität, wenn Sie sich leicht vorstellen, hat Einfluss darauf, bei der Auswahl, welcher der Prozesse, die im System laufen, bekommt als nächstes die CPU, ein komplizierter Algorithmus, der dort benutzt wird. Man kann auch verschiedene Scheduling-Mechanismen einstellen. Es gibt einen sogenannten Neidwert, der fließt in die Berechnung der Priorität ein. Man kann also beim Starten eines Prozesses sagen, dass er nett sein soll zu allen anderen Prozessen im System, also nice, und damit sagen, ich will nicht so häufig die CPU haben, die anderen sind wichtiger. Also sowas kann man tun. Und die Ein-Ausgabe-Beziehungen des Prozesses stehen ebenfalls in der Umgebung der Prozessverwaltungsdatenstrukturen im Kern. Die Eigentümerangaben, hatte ich schon gesagt, des Prozesses bestimmen dann eben die Rechte im Filesystem, die dieser die dieser Prozess hat, wenn er läuft, also wo kann er auf welche Files wie zugreifen, und es wird bestimmt die Berechtigung zur Kommunikation mit anderen Prozessen. Prozesse können untereinander kommunizieren, indem sie verschiedene Kommunikationsmechanismen benutzen, kommen wir gleich noch drauf. Was ich auch schon gesagt hatte, das waren die Begriffe Standardeingabe, Standardausgabe. Jeder Prozess verfügt standardmäßig über diese drei Ein-Ausgabe-Kanäle. Das gibt ebenfalls der Linux-Kern vor, die eben diese Begriffe tragen, Standardeingabe, Standardausgabe und Standardfehlerausgabe. Und genau diese Kanäle können umgelenkt werden. Standardmäßig sind die, wenn sie im Programm starten, immer mit dem Terminal verbunden, von dem sie aus starten. Und sie können aber auch sagen, ich will die Ausgaben eben nicht am Bildschirm sehen, sondern ich will die in eine Datei lenken oder ich will die in einem anderen Prozess zuführen, der auf der gleichen Maschine läuft, oder sie können sogar sagen, ich will die in einen Prozess zuführen, der auf einer anderen Maschine läuft. Selbst so etwas funktioniert. Was gibt es nun für Kommunikationsmechanismen? Einen haben wir schon gesehen. Pipes, das ist das, was ich sagte, ein Prozess leitet seine Standardausgabe, der Standardeingabe eines anderen Prozesses zu. Müssen wir nicht weiter uns damit auseinandersetzen. Signale ist ein wichtiger Synchronisationsmechanismus, die dienen dazu, asynchron auftretende Ereignisse in einem Prozess mitzuteilen, also Dinge, die quasi unerwartet passieren. Zum Beispiel passiert unerwartet ein Programmfehler. Also wenn ein Benutzer in seinem Programm, was er geschrieben hat, einen Fehler drin hat, in dem Sinne, dass er vielleicht auf eine Adresse zugreift, die es nicht gibt, oder ähnliche Dinge, dann wird auch ein Signal an dem, dann schickt der Kern das Signal an den Prozess, und der Prozess hat dann nochmal die Chance, darauf irgendwie zu reagieren, vielleicht irgendwelche Dinge noch zu retten oder so etwas. In der Regel wird es zum Abbruch des Prozesses führen. Und als Benutzer selber kann man auch Signale verschicken, indem man eben mit Hilfe des Kommandos kill, nomen est omen, Prozesse zum Abbruch zwingen kann, wenn man anders keine Möglichkeit mehr sieht, die loszuwerden. Hier natürlich, was ich oben schon sagte, jeder Nutzer kann Signale nur an die eigenen Prozesse schicken. Es wird ihm also nicht gelingen, als Benutzer die Prozesse eines anderen Nutzers im System mit Signalen zu beeinflussen. Nun, dann gibt es Sockets als Kommunikationsmechanismus, sei an der Stelle auch nur der Vollständigkeit halber genannt. Sockets ist die Basis für die Kommunikation, oder sind die Basis für die Kommunikation zwischen Prozessen auf verschiedenen Rechnern, sind letzten Endes das Basis für das gesamte Internet. Das TCP-IP-Protokoll wird über solche Sockets implementiert. Und es gibt noch eine Menge weitere, die hier nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt worden sind. Nehmt Pipes, steht hier am Ende, hat man vorhin beim Filesystem schon mal gehört, den Pipes liegen im Filesystem, ein Kommunikationsmechanismus. Ja, was kann man denn machen mit solchen Prozessen? Es gibt verschiedene Kommandos, die alle, die ich hier aufgeführt habe, also die hinten dann jeweils stehen, PS, PS3, Top oder Kill, das sind alles Kommandos, die Sie auf der Terminal-Oberfläche eingeben können, sich damit mal so einen Prozessbaum angucken können, wie sieht denn der aus in meinem System und was kann man daraus lernen. Und dann gibt es auch noch eine Menge von grafischen Anzeigemöglichkeiten, die eingebettet sind in die jeweilige grafische Oberfläche, wo man sich auch etwas schöner und etwas gefälliger solche Dinge ansehen kann in seinem System. Vielleicht kommen wir im nächsten Punkt dann dazu, sowas mal zu zeigen. Vermutlich eher nicht, weil die Zeit knapp sein wird. Ich möchte an der Stelle den zweiten Teil beenden und bin, wenn Sie wollen, gerne wieder offen zu Fragen. Ist immer ein bisschen schwierig in so einem Raum. Ja, bitte. Ja. Ja. Sinnvollerweise lenkt man die Ausgaben um in eine Datei, wenn man Prozesse in den Hintergrund schickt. Man kann aber auch, und das ist das Standardverhalten eines Linux-Systems, wenn man das nicht gemacht hat, dann hält der Prozess in dem Moment, wo eine Ausgabe auf das Terminal machen will, einfach an. Ja, und meldet sich dann, dass er angehalten ist und sagt, ich will jetzt hier was ausgeben und sagen mir, was ich tun soll. Dann kann man den wieder in den Vordergrund holen über ein Kommando und dann geht er im Vordergrund weiter. Ja, das ist sogar das typische Verhalten, was man dann tun wird. Ja. Sinnvollerweise macht man aber eine Ausgabeumlenkung. Ja. Ja, wenn Sie jetzt hier keine Fragen weiter haben, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Um 12:30 geht es weiter mit dem dritten Teil, grafische Oberflächen. Danke.